Якось готуєтесь до зими?
Ніяк.
Das sind Aufnahmen aus Kubjansk, einer Stadt, die von ständigen Angriffen erschüttert wird, in der Menschen ohne Strom, Gas und Wasser den Winter überleben müssen. Wie lebt man in so einer Stadt, wo die Zerstörung allgegenwärtig ist und wo die Energieversorgung gezielt getroffen wird? In dieser Folge von dem Krisenmodus nehme ich euch mit an die Front in der Ukraine, in eine Stadt, die ein Symbol für den Schrecken des dritten Kriegswinters in dem überfallenen Land geworden ist.
Es gibt Wasser, Gas, sie liefern Wasser. Es gibt Essen, solange sie nicht schießen, und dieses Bumm, Explosionen und die Angst, das bin ich so leid.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Krisenmodus. Ich bin Jan Jessen, Kriegs- und Krisenreporter der Funke Mediengruppe. Meine Berichte lest ihr unter anderem in der NRZ, in der WAZ, im Hamburger Abendblatt, der Berliner Morgenpost oder auch auf den Portalen der Funke Mediengruppe. Heute nehme ich euch mit nach Kubjansk, einer kleinen Stadt im Nordosten der Ukraine, die schon seit dem Beginn des russischen Überfalls im Februar 2022 unter Dauerbeschuss liegt. Kubjansk war kurze Zeit lang von den Russen besetzt, ist dann im Zuge der Herbstoffensive 2022 von den ukrainischen Streitkräften befreit worden, aber wird seitdem im Grunde genommen durchgehend beschossen. Vor einem Jahr war ich schon einmal da und damals hofften die Menschen auf einen dauerhaften Frieden. Das hat sich leider nicht erfüllt. Kubjansk steht weiterhin unter Dauerfeuer und die russischen Angriffe zielen immer wieder auf die lebenswichtige Infrastruktur der Stadt. Das ist nichts, was spezifisch ist alleine für Kubjansk. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, die Russen greifen gezielt und das jetzt auch im dritten Kriegswinter immer wieder die kritische Infrastruktur des Landes an, versuchen die Ukraine in Dunkelheit und Kälte zu bomben, um die Menschen zu demoralisieren. Und das zeigt sich eben, diese Auswirkungen dieser Strategie, dieser Terrorstrategie, muss man ja einfach sagen, die zeigt sich ganz besonders auch in Kubjansk. Der Winter naht und er trifft die Menschen hier in Kubjansk ganz besonders hart. Ich habe einige von ihnen getroffen. Menschen, die trotz allem geblieben sind, die sich der Zerstörung stellen und die durchhalten. Da sind auch die Helfer, die alles tun, um das Überleben zu sichern in einem Land, das von einem Ende des Krieges leider noch immer sehr weit entfernt ist. Bevor wir nach Kubjansk reingefahren sind, bei unserem jüngsten Besuch, da sind wir gewarnt worden, passt bloß auf die FPV-Drohnen in der Luft. Es ist ultra gefährlich, wenn ihr in die Stadt reinfahrt. Also FPV-Drohnen, das sind diese First-Person-View-Drohnen, über die wir ja auch schon mehrfach in den vorherigen Folgen unseres Podcasts berichtet haben. FPV-Drohnen, das sind First-Person-View-Drohnen, Angriffsdrohnen, Kamikaze-Drohnen, die gezielt Militärfahrzeuge gesteuert werden oder in Privatfahrzeuge gesteuert werden, in zivile Fahrzeuge und dann zur Explosion gebracht werden. Die sind mittlerweile allgegenwärtig an der Front und auch bei Kubjansk sind die mittlerweile im Einsatz und da wurden wir eben massiv gewarnt. Also ihr müsst, wenn ihr in die Stadt reinfahrt, sehr, 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 sehr zügig fahren. Guckt in den Himmel, ob da was runterkommt. Wenn was runterkommt, springt sofort aus dem Auto, rennt in verschiedene Richtungen, damit, wenn eine Drohne dann explodiert, eben nur maximal einer dann verletzt oder getötet wird. Und das haben wir dann natürlich auch gemacht. Und die sagten uns auch, fahrt am besten nur in den Eingang der Stadt rein. Das liegt so ein bisschen im Tal, da sind die Drohnen nicht ganz so aktiv. Fahrt ihr weiter in die Stadt rein, auf den Hügel, dann könntet ihr massive Probleme bekommen. Also es war schon so ein bisschen, naja, man hat schon so ein bisschen ein ungutes Gefühl gehabt, wenn man reingefahren ist. Aber wir haben ja zum Glück unsere Helme und Schutzausrüstung. Und haben uns dann gedacht, na gut, fahren wir halt. Das war an dem Tag auch einigermaßen bewölkt. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil die FPV-Drohnen dann eben nicht so aktiv sind, wenn die Piloten nicht so ganz gut sehen können. Naja, und als wir da reingekommen sind, war auf der rechten Seite so eine Marktstruktur und auch ein kleines Wohnviertel. Und in dieses Wohnviertel sind wir reingegangen. Das sind so alte sowjetische Gebäude, Wohnblocks, sehen nicht besonders heimlich aus, sondern ein bisschen runtergerockt schon. Und vor einem dieser Wohnblocks hat Vera gesessen. Die war ganz dick eingemullt und saß auf der Bank und hat ihre kleine Katze gerufen. Die hat so eine kleine graue Katze gehabt und die strich ihr dann auch um die Beine. Und natürlich kriegt man dann über die Katze auch einen guten Zugang zu Menschen. Ich habe selber Katzen zu Hause und insofern habe ich mich dann ganz gut mit Vera verstanden. Und dann hat sie auch gerne mit uns gesprochen. Und das Krasse war, plötzlich schrillte der Luftalarm. Das ist natürlich einigermaßen absurd, denn in einer Stadt wie Kubjansk, denn in Kubjansk die ganze Zeit, als wir da schon da waren, bevor der Luftalarm losging, knallte es die ganze Zeit, hörte man das ausgehende Feuer ukrainischer Artillerie, hörte man das reinkommende Feuer der Russen und die entsprechenden Explosionen und dann plötzlich, wie gesagt, Luftalarm, das war schon einigermaßen absurd. Wäre halt überhaupt nicht mehr groß reagiert auf diese Geräusche, auf den Luftalarm, auch gar nicht, sie wirkte einfach sehr, sehr resigniert.
Kein Fernsehen, nichts. Ich sitze hier wie im Gefängnis und habe Angst, nach draußen zu gehen, weil es brummt, wie man hören kann. Ich kann nicht weglaufen. Ich gehe nur ein paar Schritte hier herum und das war's. Das ist mein ganzer Ausflug.
Vera war früher medizinische Fachangestellte, sie ist 64 Jahre alt und stammt eigentlich aus einem kleinen Dorf nordöstlich von Kubjansk. Da gab's dann irgendwann überhaupt keinen Strom, kein Wasser und kein Gas mehr. Und dann blieb ihr auch keine Wahl, als zu fliehen. Sie hat sich also auf den Weg gemacht, nachdem sie schwere Erfrierungen an ihren Füßen bekommen hatte. Und dann hat sie gesagt, okay, ich muss irgendwie los. Und dann ist sie eben zu Fuß losgestolpert. Und zum Glück haben ihr dann ukrainische Soldaten wohl geholfen. Und jetzt ist sie also in Kubjansk gelandet. Da hat sie dann eine Wohnung bekommen, für die sie nichts bezahlen muss. Und ja gut, ich meine, will auch kein Mensch mehr wohnen. Also von den früher 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind jetzt noch maximal 2.500 da. Die meisten von ihnen im Westen der Stadt, im Osten der Stadt sind es deutlich weniger. Kommen wir gleich noch drauf. Ich habe sie natürlich auch gefragt, ob sie sich irgendwie auf den Winter vorbereitet.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe hier keine Heizung, nur der Heizkörper funktioniert, wenn es Strom gibt. Wenn es keinen Strom gibt, habe ich keine Ahnung, was ich tun soll. Es gibt nur ein kleines Heizelement, wissen Sie? Einer dieser Heizkörper und Gas, ein roter Backsteinofen.
Ja, wie Vera geht es vielen derjenigen, die jetzt noch in Kubjansk geblieben sind. Der Krieg hat diese Stadt zu einem Ort des Überlebenskampfes gemacht. Bevor ich in die Stadt reingefahren bin, habe ich mit Andrei Kanachewitsch gesprochen. Das ist der Leiter der Militärverwaltung in Kubjansk und er hat mir die katastrophale Lage sehr, sehr deutlich beschrieben. Die
Situation ist достатньо складна. Ворог постійно здійснює атаки і штурмує позиції збройних сил України. Його прийняти, тому що ті обстріли, які здійснюють російські окупаційні війська, вони
Der Feind greift ständig an und stürmt die Stellungen der Streitkräfte der Ukraine. Der Beschuss ist absolut chaotisch. Wir haben viele Tote und Verletzte. Unsere Hauptaufgabe ist es, zumindest minimale Lebensbedingungen zu gewährleisten, besonders jetzt, da der Winter naht.
Тому от наша задача максимально зараз забезпечуємо ті хоч мінімальні умови життя, тим більше що зима на носі, ну і друге робимо все для того, щоб люди виїжджали.
Die ständigen Angriffe haben Kubjansk in eine Ruinenlandschaft verwandelt. Das gilt insbesondere für den östlichen Teil der Stadt. Also Kubjansk wird durchflossen vom Oskil, das ist ein Fluss, und auf dem östlichen Ufer sind die Russen sehr, sehr nah dran. Und haben diesen Ostteil der Stadt eben komplett zerballert. Da ist wirklich alles in Schutt und Asche. Ich kenne es allerdings auch nur von Aufnahmen. Ich war selber nicht da, weil das wurde uns mehr oder weniger verboten. Wurde gesagt, ihr geht da auf gar keinen Fall hin. Es ist einfach ultra lebensgefährlich. Also haben wir das auch nicht gemacht. Es gibt so Ratschläge, an die man sich auch als Kriegsreporter irgendwie halten sollte. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch, in diesem Ostteil der Stadt gibt es mittlerweile auch weder Strom noch Wasser, gar nichts mehr. Und trotzdem sind da immer noch 150 Menschen, was wirklich, wirklich wahnsinnig einfach nur ist. Also das, wie gesagt, in Gesamt-Kubjansk jetzt noch ungefähr 2500, 150 von ihnen im Ostteil der Stadt. Und ich begreife es schlicht und ergreifend nicht, warum Menschen da nicht weggehen. Wie gesagt, es gibt da nichts mehr. Es ist alles zerschossen, zerballert, kaputt. Es kommt nur noch ganz selten Hilfe rein. Es gibt also über den Oskil-Fluss eine Pontonbrücke, die von Helferinnen und Helfern, also ukrainischen Militärs, dann immer wieder repariert wird. Aber um Hilfe reinzubringen zu diesen 150 Leuten, das ist für die Helferinnen und Helfer lebensgefährlich, für die Soldaten lebensgefährlich. Und ja, diese Brücke wird halt auch immer wieder zerschossen von den Russen. Also insofern ist das, weiß ich nicht, also was die Leute umtreibt, die in diesen Ruinenlandschaften bleiben. Auf der anderen Seite des Flusses, Westteil, wo wir eben jetzt auch gerade aktuell waren, da hat mir Alexander, ein Elektriker, erzählt, wie er versucht, das Nötigste für die Stadt zu reparieren.
Die Spannung ist zu niedrig, meist nur 180 bis 200 Volt. Früher hatten wir 4 Brunnen, die 60 Kubikmeter Wasser lieferten. Jetzt haben wir nur noch einen, der 40 Kubikmeter schafft.
Ja, und auch Alexander bleibt, genau wie Vera, obwohl die Lage im Prinzip aussichtslos scheint. Also zum Zeitpunkt unseres Besuches standen die Russen im ungefähr noch 4,7, 4,8 Kilometer im Norden von Kubjansk, dann im Süden rücken sie auch ran und wie gesagt im Osten rücken sie immer weiter in den Ostteil der Stadt ran. Der Oskil ist da noch eine natürliche Barriere, das wird ihnen nicht einfach fallen, da über den Oskilfluss rüberzusetzen, denn die Ukrainer haben sich da schon ziemlich gut eingegraben und decken natürlich auch den Osten dann mit sehr viel Artilleriefeuer ein. Also insofern dürfte das schwierig sein. Es hat auch, wie gesagt, seit dem Beginn des russischen Überfalls vor beinahe 3 Jahren ist Kubjansk ja unter Dauerbeschuss und da passiert eigentlich relativ wenig, seit die Ukrainer die Stadt zurückerobert haben, befreit haben im Herbst 2022, passiert eigentlich relativ wenig. Es wird natürlich sehr, sehr viel geschossen, die Stadt zerfällt immer mehr in Trümmern, aber rein militärisch gesehen kommen die Russen da nicht wirklich voran. Und trotzdem ist die Lage natürlich bitter und deswegen ist es umso erstaunlicher, dass so viele Leute sich entschieden haben, doch noch in der Stadt zu bleiben. Es gibt auch seitens der Behörden eine Evakuierungsaufforderung, aber Alexander hat mir sehr deutlich gesagt, warum er eben vor Ort bleiben will.
Da mein Haus noch hier ist, bleibe ich und arbeite, solange es etwas zu tun gibt. Ich glaube, das ist hier meine heilige Pflicht.
Juri, ein stämmiger Mann, um die 50, roch so ein bisschen nach Wodka. Ich glaube, das ist auch nur eine Überlebensstrategie, die nicht wenige Einwohnerinnen und Einwohner da haben, also sich das Elend da wegzutrinken. Der hatte andere Gründe, warum er bleibt.
Ich habe hier meinen Bruder begraben. Am 1. April gab es einen Angriff auf unser Dorf. Er war krank und hatte auch schon seit früher Kindheit eine Behinderung. Ich habe ihn hier beerdigt.
Juri verkauft an dem kleinen Markt, von dem ich vorhin erzählt habe. Also wenn man in die Stadt reinfährt, sind da so ein paar Marktstände, aber sehr, 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 sehr einfach. Und Juri verkauft da Motoröl und Autozubehör an ukrainische Soldaten. Vor einigen Wochen hat er selber nur mit knapper Not einen russischen Angriff überlebt. Konnte man übrigens auch sehen, den Einschlagsort, also es war wirklich direkt neben seinem Verkaufsstand, da war so ein zerbeulter Container, wohl auch ein Verkaufscontainer, ein ehemaliger, aber da hingen die ganzen Metallstücke ziemlich bizarr, grotesk verknotet und verbogen in der Luft. Und wie gesagt, also Juri hatte da einfach nur unglaubliches Glück. Kubjansk ist ein Symbol für die Brutalität des Krieges. Das gilt für Kubjansk wie so für so viele, viele andere Städte in der Ukraine. Bachmut, Avdiivka, Marinka, Toretz, New York. So viele Städte, in denen wir auch waren und die wir uns angeschaut haben, die einfach in Schutt und Asche gebombt werden. Und Kubjansk, wie gesagt, ist eben eine dieser Städte. Und die russische Strategie, die Energieversorgung des Landes zu zerstören, das betrifft alle Ukrainer. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt eingangs. Also das ist eine Terrorstrategie, die die Russen anwenden, um die Moral der Ukrainerinnen und Ukrainer zu brechen. Auch in Großstädten wie Kiew gibt es nur noch intervallmäßig Strom, weil die Russen eben mittlerweile einen Großteil der Stromkapazität aus dem Netz rausgenommen haben und durch ihre Bombenangriffe. Also es ist ja reiner und purer Terror gegen die Zivilbevölkerung. Die Moral gebrochen haben sie trotzdem noch nicht und Vera fasst das Leben in der belagerten Stadt mit einem bitteren Humor zusammen.
Conny, ich habe meine Katze. Wenigstens schnurrt sie, redet mit mir. Es ist nicht so einsam.
Ja, Kubjansk steht, wie gesagt, exemplarisch für den Schrecken dieses Winters in der Ukraine. Es wird mit Sicherheit wieder sehr, sehr kalt werden. Januar, Februar sind die kältesten Monate. Da geht es deutlich in den Minusbereich rein. Es werden sicherlich Menschen erfrieren in einigen der belagerten Städte, in einigen der zu Ruinen zerschossenen Städte. Es fließt internationale Hilfe natürlich in das Land rein, aber ob das ausreichend ist, ist eben die große Frage. Die Menschen sind es leid, sind kriegsmüde natürlich, können die Kälte nicht mehr mit der Zerstörung leben, mit der ständigen Angst, auch Opfer von irgendwelchen Angriffen zu werden. Für all das steht Kubjansk, aber steht auch natürlich für den ungebrochenen Überlebenswillen der Menschen. Als wir aus der Stadt rausfahren, wir waren ja so einen halben Tag da und haben uns, wie gesagt, mit vielen Leuten unterhalten, da heulen erneut die Sirenen, gefolgt von Explosionen. Und ich denke da an Vera, wie sie auf ihrer Bank sitzt, an Alexander, der durch die Stadt eilt, um Kabel zu reparieren, an Juri, der in dieser Stadt bleiben will, weil seine ganzen Verwandten dort beerdigt worden sind. Und ich denke, mein Gott, also ich hoffe, dass diese Leute einfach überleben, dass sie lebendig aus dieser Hölle rauskommen und dass irgendwann vielleicht ihre Stadt wieder aufgebaut wird und sie in Freiheit vor allem leben können. Dass sie also nicht unter einem russischen Regime leben müssen, das dafür verantwortlich ist, dass es ihrer Stadt so schlecht geht. Das war's für diese Folge von Im Krisenmodus. Den Podcast hat Alexander Baumeister produziert. Er ist auch Journalist beim Radio und gehört zur Funke Mediengruppe. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an ukraine@imkrisenmodus.de oder folgt mir auf Facebook unter @janjessen. Falls euch der Podcast gefällt, gerne weiterempfehlen an Verwandte, Freundinnen und Freunde oder sonstige nette Menschen und abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich danke euch fürs Dabeisein. Macht's gut, bis bald, passt auf euch auf. Ciao, ciao.
Im Krisenmodus, ein Podcast von Funke und NRZ.